Weshalb unterschätzen viele Unternehmen die Bedeutung eines guten Kundenservice für die Kaufentscheidung? Weshalb nehmen viele Firmen in Kauf, dass die Customer Experience bachab geht, wenn sich ein Problem mit einem Produkt oder einer Dienstleistung einstellt? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Mein heutiger Gesprächspartner Nils Hafner, internationaler Keynote-Speaker, Blogger, Autor und Professor. Herzlich willkommen, Nils.
Hallo Daniel, schön hier zu sein.
Ja, Nils, du bezeichnest dich auf LinkedIn als Edutainer zum Thema Customer Relationship Management. Diese Rolle nimmst du nach eigenen Angaben sowohl in der realen Welt in Form von Studiengängen an Hochschulen, Symposien, Inhouse-Ausbildung, Trendstudien als auch im virtuellen Raum wahr. Du freust dich über kundenzentriertes Verhalten von Unternehmen, kannst dich aber auch gleichzeitig darüber aufregen, wenn der Kundendienst eines Unternehmens versagt. Damit haben wir etwas gemein. Hauptberuflich forscht und lehrt Professor Dr. Nils Hafner an der Hochschule Luzern. Nils ist auch Autor der Bücher Die Kunst der Kundenbeziehung und Kundendialogmanagement. In letzterem beschäftigt er sich intensiv mit der Etablierung moderner Kundendialoge in Marketing, Vertrieb und Service und zeigt die Potenziale und Risiken generativer KI auf. Nils, was sollten die ZuhörerInnen noch von dir wissen?
Doch, das ist schon ganz schön umfangreich, wie du mich vorgestellt hast. Bei mir geht es eigentlich immer darum, dass ich mich sehr inhaltlich mit dem Thema Kunde beschäftige und da auch eine Menge Emotionen reinlege. Deswegen auch dieses Thema Edutainer. Ne? Ich habe irgendwann mal BWL und Psychologie studiert und da gelernt eigentlich, dass Menschen sich nur dann an etwas erinnern, wenn das mit Emotionen verbunden ist. So, das hilft mir extrem bei meiner Arbeit heute und auch daher kommt dieser Edutainer, dass du eigentlich nur dann Leuten wirklich was Nachhaltiges beibringst, bei denen im Gedächtnis bleibst, wenn du Emotionen auslöst. Sondern das ist dieses Tainment, dieses Entertainment, dieser Entertainment-Gedanke. Hobbys habe ich keine, das ist immer ganz, ganz spannend. Ich habe mal eine große Story mit, Home-Story mit Marketing und Kommunikation mit der Postille hier gehabt. Und da wollten die auch Hobbys von mir wissen. Und da habe ich dann gesagt, schreiben Sie Weltherrschaft und lesen, weil ich definitiv keine Hobbys habe. Und das haben die dann auch tatsächlich gemacht. Und das führte dann bei der anderen Zeitschrift auch noch zu einer Interviewanfrage. Also so viel mal zu dem Thema. Ansonsten privat verheiratet, 3 Katzen, wohnhaft am Bodensee.
Ja, wunderschön. Schöne Gegend. Da muss ich demnächst mit dem Rad wieder mal um den Bodensee fahren.
Das mache ich alle vorbei. Jahre.
Ja, jedes Jahr einmal.
Prima.
Ja, gut. Zurück zur Fragestellung. Weshalb tun sich viele Unternehmen schwer mit einem guten Kundenservice? Weshalb werden Hunderttausende von Euros oder Franken in die Entwicklung eines tollen Produktes investiert, aber wenig in gute Anleitungen auf Self-Service-Seiten, brauchbare Voice-Bots oder ein anständiges Contact-Center?
Das liegt so ein bisschen an der Wahrnehmung vom Kundenservice durch das Management, ja, durch das Top-Management. Top-Management sieht Kundenservice ganz häufig als etwas, was notwendig ist, was aber primär nur Geld kostet, ja, also die sehen das als Cost-Center. So, dieses Cost-Center-Denken, das führt dann dazu, dass man gar nicht in Potenzialen denkt, sondern nur darin, dass das eigentlich was Unangenehmes ist, was man loswerden muss. So, und je mehr man das Thema Kundenservice loswerden will, desto schlechter wird der. So, und das ist so die eine Wahrnehmung. Und die andere Wahrnehmung ist die, dass das Potenzialdenken eigentlich noch nicht sehr verbreitet ist, dass Unternehmen immer noch glauben, sie können mit ihren Produkten primär Geld verdienen und müssen sich nicht auf Kundenerlebnisse eigentlich fokussieren.
Ja, finde ich irgendwie traurig, dass das so ist, weil gerade der Kundendienst liefert ja auch die Möglichkeit, eben Cross-Selling, Upselling Potenziale auszuschöpfen, wenn die das richtig machen.
Ja, vor allen Dingen kannst du extrem viel über deine Kunden lernen. So, und was ich mir jetzt angewöhnt habe, so in den letzten 1-2 Jahren, ist, ich frage in meinen Vorträgen immer, wer von euch macht Marktforschung? Ja, welche von euren Unternehmen investiert in Marktforschung? So, da melden sich dann alle. Und das ist eigentlich so eine der skurrilen Begebenheiten, dass sehr viel in Marktforschung investiert wird, die eigentlich zum Ziel hat, den Kunden nach seinen Erlebnissen zu befragen und den Kunden genau dann fragt, wenn er keine Zeit hat. Zu einem Erlebnis, was er vielleicht gar nicht gehabt hat. So, und auf der anderen Seite haben wir so das Kontaktcenter, den Kundenservice, wo ja nur wirklich Leute anrufen, die ein Problem haben. Ja, und da versucht man dann möglichst kurz am Telefon zu sein, weil das ja Geld kostet. So, das ist etwas, was mir nicht in den Kopf will. Vor allen Dingen, wenn man sich exzellente Unternehmen anschaut, dann machen die das anders. Und das ist ja eigentlich das Spannende, dass es ja durchaus Unternehmen gibt, die damit sehr, sehr, sehr erfolgreich sind.
Ja, spannend eigentlich. Ja, stimmt natürlich. Wie du sagst, werden viele Contact Center Agents ja darauf gemessen, wie schnell sie ein Problem gelöst haben. Also gibt es ja ein KPI dafür. Problem resolving, irgendwas.
Ja, yeah, das ist die Average Handling Time, die du meinst. Average Handling Time, ja. Ist eigentlich so die dümmste Kennzahl, die es gibt in der Welt. Dümmste Kennzahl, die es gibt in der Welt. Als ich angefangen habe in meiner Promotion, habe ich für Siemens die Servicequalität untersucht. Und da sind wir tatsächlich damit konfrontiert worden, dass Agenten, die eine Average Handling Time Vorgabe von 3 Minuten hatten, dann nach genau 3 Minuten aufgelegt haben, um diese Kennzahl einzuhalten. Und das ist,
ob das Problem gelöst war oder nicht.
Ja, eben. Also es ist für den Kunden doch etwas abrupt, wenn dann plötzlich nach 3 Minuten der Mitarbeitende am Telefon weg ist. Das ist überraschend. Gab auch keine guten Bewertungen dafür.
Ja, natürlich. Ja. Also irre. Jetzt habe ich eben 3 Beispiele genannt. Eben Anleitungen auf Self-Service-Seiten beispielsweise. Also gute Anleitungen, die dann den Kunden helfen, sich selbst zu helfen und brauchbare Voicebots oder eben ein anständiges Contact Center. Wie würdest du da die Prioritäten setzen? Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste?
Also das Wichtigste ist, dass man eine Strategie hat, um alles 3 zu verbinden. Und ich glaube, das ist das der Kernpunkt heute, dass man sich wirklich überlegen muss, warum rufen eigentlich Kunden bei uns an? Und für welchen Kunden ist ein Voicebot eigentlich das Richtige? Für wen wäre es eigentlich richtig, von vornherein die richtigen Dinge zu beschreiben? Und wo lohnt sich das unter dem Aspekt von Cross- und Upselling, wie du gesagt hast, oder unter dem Aspekt von Kundenwissen, mit dem Kunden zu reden?
Ja, spannend, ja. Was gibt es sonst noch zu tun?
Ich glaube, Unternehmen.
Ja, ich meine, sind schon,
wir haben schon einiges genannt. Das ist eine schöne Frage. Was gibt's sonst noch zu tun? Also ich glaube, die Unternehmen haben damit schon mal genug zu tun. Also wenn man sich so unsere Arbeit auch in der Beratung anschaut, ich unterstütze noch eine kleine Beratungsfirma in Zürich als Verwaltungsrat, dann stellen wir immer wieder fest, dass die meisten Unternehmen in der Schweiz einen relativ schlechten Eindruck davon haben, warum Kunden anrufen. Die wissen, zu welchen Produkten angerufen wird. Ja, klar. Aber die wissen nicht, warum Kunden anrufen. So, und wenn wir deine 3 Beispiele nehmen, ja, dann rufen ja Kunden an, weil sie beispielsweise eine Beschreibung nicht verstanden haben. So, das ist ein Call, den willst du nicht haben. Den kannst du total mit einer guten Beschreibung vermeiden. Der kommt gar nicht erst vor. So, und auf der anderen Seite rufen Leute an, die wissen wollen, wo ist mein Paket gerade, ne? Wo ist mein Zeug? So, da brauchst du einen Voicebot, der sagt dann, ja, dein Zeug ist unterwegs, ist in 2 Tagen bei dir zu Hause, hat uns DHL versprochen, ist alles toll. Brauchst du auch keinen Mitarbeiter, weil davon hat's in der langen Frist zu wenig. Und die machen heute noch viel zu stupides Zeug. So, und der dritte Punkt ist dann tatsächlich auch, sich zu überlegen, wo brauche ich gute Gespräche, tolle Erlebnisse von Mensch zu Mensch?
Ja, sehr wichtig. Kannst du du hast gerade erwähnt, du bist auch als Berater tätig, kannst du aus deiner Beratertätigkeit vielleicht ein paar gute Beispiele nennen? Also von Unternehmen, die das wirklich gut gelöst haben?
Ja, also wir sind bei mehreren Versicherungsunternehmen eigentlich unterwegs und haben zusammen mit diesen Versicherungsunternehmen mal an den Kundenkontaktlisten gearbeitet. Ja, und uns wirklich mal überlegt, warum rufen Kunden an? Ja, meistens, weil sie in irgendeiner Art und Weise einen Anspruch haben an das Versicherungsunternehmen. So, und jetzt ist die Frage, sieht das Unternehmen auch so, dass dieser Anspruch besteht? Ja, welche Informationen brauchen die dazu? Und wie können die im Prinzip den Fall abwickeln? So, und jetzt ist die Frage, ist der Kunde mit der Abwicklung zufrieden oder nicht? Oder fehlt da noch irgendwas? Dann rufen Kunden an, die wollen eine Veränderung melden. Ja, die sind umgezogen beispielsweise oder die haben eine neue Kontoverbindung oder whatever. Also die wollen deutlich sagen, es hat sich was geändert. So, dann gibt's natürlich eine ganze Menge Leute, die wollen sich einfach auch nur beschweren, weil irgendwas nicht geklappt hat. So, das ist was völlig anderes, als allererstes mal zu fragen, ja, geht's um die Autoversicherung, drücken Sie 1. Geht's um die Lebensversicherung, drücken Sie 2. Geht's um den Hausrat, drücken Sie 3. Ja, damit kannst du schon segmentieren 1:1, worum es eigentlich geht. Das hilft dir aber nicht in der Bearbeitung der Fälle.
Wie müssen also Prozesse idealerweise gestaltet sein, damit das Kundenerlebnis stimmt?
Aus der Sicht des Kunden. Aus der Sicht des Kunden, und damit tun sich Unternehmen wahnsinnig, wahnsinnig schwer, sich in die Position des Kunden zu versetzen. Wenn ich beispielsweise mit deutschen Krankenversicherern rede, dann sagen die mir, Herr Hafner, wir sind von über 200 Gesetzen eigentlich bestimmt in der Krankenversicherung. Die müssen wir ja abbilden in den Kontaktgrundlisten. Da geht's ja gar nicht erstmal darum, was der Kunde will. Und ich sage, davon müsst ihr euch erstmal völlig, völlig loslösen. Also viele Unternehmen denken total in ihren Rahmenbedingungen. Das ist durchaus verständlich, die beschäftigen sich ja auch den ganzen Tag damit. Nichtsdestotrotz liegen die Potenziale beispielsweise in Call-Vermeidung oder in Automatisierung da, wo wir wissen, warum der Kunde anruft. Wenn wir den Anrufgrund kennen, dann können wir wunderbar eigentlich sagen, wie kriegen wir das Erlebnis besser hin? Ja, und dann muss das Erlebnis letztendlich, der Prozess muss ein lernender Prozess sein.
Ja gut, ich denke, den Anrufgrund kennst du wahrscheinlich in wenigsten Fällen im Voraus, außer du weißt jetzt bereits als Versicherung beispielsweise, dass da ein Schadenereignis war ein paar Tage zuvor. Dann kann man sich vielleicht ausmalen, was der Anrufgrund sein könnte, aber sonst ist es sehr schwierig, zum Vornherein zu kategorisieren.
Du kategorierst ja auch im Nachhinein. Also das ist eigentlich eine Strichlistentechnik. Ja, du musst bloß von vornherein das Denken in die richtigen Bahnen lenken. Ja, wenn jemand anruft und sagt, also ich möchte gerne verstehen, was meine Lebensversicherung umfasst, dann hat das mit der Lebensversicherung erstmal wenig zu tun. Das hat damit zu tun, dass das Unternehmen offensichtlich auf der Website nicht in der Lage ist zu beschreiben, was dieser Vertrag umfasst. Ja, die sprechen nicht die gleiche Sprache. Und da zitiere ich meinen Studienkollegen und Mitdoktoranden Dr. Uwe Stuhldreier, der war lange bei der HUK24, dann jetzt neu bei der Allianz Direkt in Deutschland, und der sagt immer, jedes E-Mail ist ein Versagen der Webseite. Genau. So, das ist ein ganz fantastischer Satz für eigentlich die Idee, wie schaffe ich es denn, dass der Kunde eigentlich keine Fragen hat?
Ja, vielleicht ein kleiner Hinweis hier. Ich habe einen Podcast gemacht mit einem Mitarbeiter von Dr. Stuhldreier, dem Dr. Sebastian Püker von der HUK24. Da ging es genau um dieses Thema. Mhm. Und dieser Satz ist mir auch hängen geblieben, logischerweise. Das ist wirklich gut, diese Sichtweise eben. Jeder Anruf ist ein Versagen der Webseite. Finde ich schon sehr spannend. Die haben das wirklich auch gut hingekriegt. Also die haben tatsächlich ganz, ganz wenige Anrufe noch, ja. Und wenn, dann wirklich, weil es irgendwo ein massives Problem gibt.
Ja. Es geht ja um Grundsätze. Und es gibt um Grundsätze, und dieses jeder Anruf oder jede E-Mail ist ein Versagen der Website. Das ist ein Grundsatz. So, und jetzt ist einmal die erste Frage, die ich eigentlich Unternehmen stelle, wenn ich mit Vorständen und Geschäftsleitung rede, ist die Frage, was sind denn eure Grundsätze, die das Thema Customer Experience beschreiben? So, die meisten gucken mich dann schräg an und sagen, ja, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Das ist aber kein Grundsatz. So ein Grundsatz wäre beispielsweise zu sagen, okay, der Kunde soll nicht wegen unnötiger Fälle anrufen. Ja, oder ein Grundsatz sollte sein, wir bauen smartes Self-Service. Oder ein Grundsatz sollte sein, wir telefonieren mit dem Kunden, wenn wir was Neues wissen wollen oder entsprechend in der Lage sind, was zu verkaufen. So, also das heißt, bitte, liebe Leute, redet mehr über Grundsätze, um eben halt das Erlebnis besser zu machen.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Und auf der anderen Seite sollte man auch an die Mitarbeitenden denken. Die sollen ja irgendwie auch befähigt werden dann eben oder empowered werden auch, um eben Probleme lösen zu dürfen und nicht das Problem von einer Stelle zur anderen zu schieben. Ich habe da kürzlich gerade wieder so was Schönes, Typisches erlebt halt. Also oft ist es ja zum Schluss irgendwie der Transporteur oder das Transportunternehmen, das versagt, das vielleicht nicht rechtzeitig liefert. Aber in diesem Fall war es dann, dass das eben hin und her geschoben wurde. Also keiner wollte Verantwortung übernehmen. Ich habe erst beim E-Commerce-Shop angerufen, nicht angerufen natürlich, sondern einfach eine E-Mail geschrieben erst. Und dann haben die gemeint, sie würden es abklären, sie würden sich melden, haben sich nicht gemeldet. Dann habe ich mal direkt bei dem Transportunternehmen angerufen und die haben gemeint, ja, sie hätten die Ware gar nie gekriegt, würden sich aber drum kümmern, würden es abklären, würden sich wieder melden, haben sich auch nicht mehr gemeldet. Habe ich wieder dem E-Commerce-Anbieter geschrieben und der hat dann wieder nicht reagiert und so ging das irgendwie wochenweise hin und her. Also ich habe dann die Ware, die ich bestellt habe, einen Monat später gekriegt, obwohl ich zwischenzeitlich schon so verärgert war, dass ich gesagt habe, ich will das gar nicht mehr. Ich will einfach eine Gutschrift haben. Ja. Aber eben, keiner übernimmt die volle Verantwortung. Das habe ich auch schon anders erlebt, muss ich fairerweise sagen. Und was ein gutes Beispiel ist, nenne ich hier gerne den Namen Hornbach. da hatte ich mal was, da haben sich die Service, also die Contact Center Agents, haben sich da wirklich drum gekümmert und da hat sich eine Person, hat sich wirklich dem Problem angenommen, hat gesagt, ich werde sie auf dem Laufenden halten, ich rufe sie zurück, hat sie gemacht, hat sie immer wieder gemacht, einfach um mir zu sagen, was aktuell gerade läuft, wo sie steht mit den Abklärungen, also das war vorbildhaft. Mhm. Also letztendlich war ich auch nicht happy, weil ich die Ware nicht gekriegt habe, aber mindestens haben sie sich wirklich um das Problem des Kunden gekümmert. Ja.
Habe ich zweimal erlebt, einmal bei Amazon und einmal bei Sunrise hier in der Schweiz. Das hängt immer von den Mitarbeitenden ab. Und das Wichtige dabei ist, so ein Mitarbeitender muss Zeit dafür haben. Ja, also der muss im Prinzip dazu beauftragt sein, die Verantwortung zu übernehmen und dann Zeit haben. Und im Kontaktcenter gibt es ja eigentlich zwei Probleme. Ich habe vor einiger Zeit ein schönes Interview mit der Brand 1 geführt. Es geht eigentlich um zwei Dinge. Es geht um Burnout, ja, zu viel Arbeit. Und es geht um Bore-out, dass die Kunden immer wieder dieselben Dinge fragen. Wenn ich im Contact-Center arbeite und 300 Mal am Tag höre, wo ist mein Zeug? Hm. Ja, das ist natürlich auch intellektuell nicht anspruchsvoll. So, und jetzt gucken wir uns mal den Arbeitsmarkt an. In der Schweiz fehlen im nächsten zwei Jahren 120.000 Mitarbeitende. Und was wir immer wieder sehen, ist Upleveling. Ja, Mitarbeitende gehen immer in einen Job eine Stufe höher. So, und das sind die ersten sind weg aus der Logistik, die Services vor Ort gemacht haben, dann gehen die ins Callcenter, dann gehen die aus dem Callcenter weg. So, das Callcenter ist ganz nah dran. Deswegen muss der Beruf eigentlich eines solchen Callcenter-Mitarbeitenden substanziell besser werden, dass man sich auch um sowas kümmern kann und eben halt, dass man auch gute Gespräche führt. Weil wenn man immer nur eigentlich mit unzufriedenen Menschen konfrontiert wird, das geht auch an die Substanz.
Ja, natürlich. Ja, ich habe in verschiedenen größeren Firmen gearbeitet, auch mit Callcentern zusammen und da war es tatsächlich so, dass das nur als Sprungbrett diente. Also die jungen Leute, die da in einem Callcenter arbeiteten, die arbeiteten dort für 6 Monate, vielleicht maximal 12 Monate und wollten dann ins Feld raus, im Verkauf etc. Das heißt, du hast auch ständig neue Leute, die wir anlernen musst und das ist den Rest hast du gerade schon beschrieben.
Ja, das ist natürlich auch immer so, lieber Daniel, du hast Leute, die sind sehr happy, im Callcenter zu arbeiten, die sind da auch gerne. Und du hast Leute, die sind quasi auf dem Weg, ja, und die entwickeln sich raus. Bedeutet aber auch, du brauchst in irgendeiner Art und Weise ein Skillmodell. Ja, du brauchst ein Skillmodell, ein Skillset, das Mitarbeitende sukzessive erwerben können, sich weiterentwickeln können und dann vielleicht auch das, was du beschrieben hast, aus dem Kontaktcenter raus entwickeln können. Ja, das ist so ein Klassiker auch bei der UBS, die wir da lange begleitet haben, wo wir feststellen, dass Mitarbeitende dann mal quasi aus dem Kontaktcenter in eine Filiale gehen oder entsprechend Kontaktcenter-Führungskräfte auch andere Aufgaben innerhalb der Hauptverwaltung übernehmen. Auch das ist spannend.
Das finde ich auch gut, ja. Absolut. Ja, Nils, lass uns ein bisschen über Technologie, Daten reden. Eine gute Datenbasis ist ja eigentlich unerlässlich für eine gute Customer Experience und insbesondere auch für einen guten Kundenservice. Ebenso ein anständiges CRM oder allenfalls eine CDP, eine Customer Data Platform. Wie siehst du das? Was gilt es hier zu beachten?
Also genauso wie du, also es braucht einen Tech-Stack, ja, es braucht einen, wir sprechen da wirklich von einem Tech-Stack und mein Co-Autor Harald Hennen ist eigentlich immer wieder bemüht, eigentlich auch aufzuzeigen, was ist eigentlich so ein Standard-Tech-Stack und das beginnt bei den Daten, bei der Frage, welche Daten, welche Kundendaten brauche ich überhaupt? Ja, wenn man sich, ich komme ja eher aus der Psychologie, wenn man sich damit beschäftigt, wie Menschen einander kennenlernen, dann funktioniert das über den sukzessiven Aufbau von Vertrauen. Das bedeutet aber auch, Menschen sind dann bereit, dir Daten zu geben, wenn sie dir vertrauen. Auf der anderen Seite musst du Vertrauen auch selber aufbauen. Das heißt also, du musst dir einen Plan entwickeln als Unternehmen, wann willst du welche Informationen vom Kunden eigentlich haben. So, dann sind wir in dem Bereich Technologie, wo wir es ablegen. Ja, und wo wir es so strukturiert ablegen. Und ich glaube, das wird ohne der CDP eigentlich gar nicht mehr gehen in der Zukunft, dass wir auf sowas Realtime zurückgreifen können. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Realtime. Ja, also Kunden wollen, dass sie jetzt erkannt werden und nicht 20 Minuten nach dem Call, sondern die haben jetzt ein Problem und erwarten eine Problemlösung. Und ich glaube, je mehr man in dieser Denkweise ist, dass Kunden nur anrufen, wenn sie Probleme haben und nicht, weil sie Bock haben, das Unternehmen anzurufen, ne? Dann kommt man mehr und mehr darauf, dass man eigentlich sagen muss, was müssen wir denn wissen, um diese Probleme zu lösen und eben halt ein gutes Kundenerlebnis zu haben, eins, wonach ich weiterempfohlen werde.
Das sehe ich auch so. Und vielleicht auch als Ergänzung noch, du hast gesagt, eben Kunden sind bereit, Daten von sich preiszugeben, wenn sie dem Unternehmen vertrauen. Ich glaube auch, wenn sie eben etwas in Return zurückkriegen, also wenn sie etwas dafür haben dann, was sie sonst nicht hätten. Also eben beispielsweise, wie du gesagt hast, sie werden erkannt. Man kann dadurch natürlich das Problem sehr schnell einordnen und wahrscheinlich auch viel schneller lösen, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat.
Das ist mit absolut richtig. Um nochmal so zu dem Thema, Sie wollen was bekommen, ja. Wir haben vor knapp 12 Jahren zusammen mit dem unbeschreibbaren Phil Winters mal überlegt, was sind denn so typische Reziprozitätsmechanismen. Das heißt also, für was gibt ein Kunde eigentlich seine Daten, ja? Und da geht es eigentlich immer wieder um Vorteile. Und auch die Diskussion um Datenschutz, die wir heute eigentlich führen, zeigt ja, dass Daten einen gewissen Wert haben. So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich diesen Wert eigentlich herbringen? Ja, das ist aber eine sehr mechanistische Frage. Wenn wir uns von den Emotionen eigentlich leiten lassen, dann geht es darum, wenn Kunden Fans sind, wenn Kunden wirklich in der Lage sind zu sagen, ich will dieses Produkt haben, sind die schon sehr bereit, Daten zu geben. Also ich bin immer wieder erstaunt, was Banken in der Lage sind, eigentlich an Daten zu generieren über ihre Kunden, ohne dass der Kunde eigentlich in irgendeiner Art und Weise misstrauisch wird, wie er beispielsweise bei einer Telco oder bei Internetanbietern wird.
Also da spielt dann das Vertrauen mit rein.
Ja, es ist immer eine Kombination zwischen Vorteil und Vertrauen. Und ich glaube, sowas müssen wir mal zweidimensional systematisieren. Das ist aber ein bisschen auf unserer Forschungsagenda Punkt 3, Punkt 4, sowas zu systematisieren.
Okay, alles klar. Welche Rolle kommt deiner Meinung nach der KI zu?
Große
in diesem Zusammenhang?
Große Rolle. Wir sind jetzt gerade dran, mit meiner Doktorandin, das ist die Sophie Hundertmark, mal zu evaluieren, welche Anwendungsfälle für KI gibt es denn im Kundenkontakt oder im erweiterten Kundenkontakt. So, und was wir da gemacht haben, ist, wir haben für Banken, wir arbeiten ja am Institut für Finanzdienstleistungen in Zug, für Banken eigentlich gesucht, welche KI-Anwendungsfälle gibt es außerhalb der Bankenszene. Ja, und haben also da 10 Use Cases identifiziert und auf der anderen Seite eben halt, ich glaube, 7 oder 8 Anwendungsmöglichkeiten. Und die haben wir jetzt ein bisschen skizziert, eigentlich von dem Kunden-Self-Service, also Bots, wie wir es schon angesprochen haben, bis hin eigentlich zu der Dunkelverarbeitung von Daten, um Automatisierungen herbeizuführen. Und was man da eigentlich sieht, ist, dass die Dinge, die eigentlich sehr leicht umzusetzen sind und einen hohen Impact auf Personalisierung und Individualisierung haben, also Marketing, heute von Unternehmen präferiert werden. Also das Thema individualisierte Texte im Marketing, individualisierte Ansprache von Kunden in der Marketingautomation zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Touchpoint. Das sind eigentlich Dinge, die heute technologiegetrieben möglich sind und die auch ganz, ganz spannend sind umzusetzen, weil man zum Schluss eigentlich auf einen ganzen Katalog kommt von Ansprachemöglichkeiten. So, und die Kunst ist nicht, diese Ansprachemöglichkeiten zu finden, sondern die Kunst ist eigentlich den Katalog so mit einem Regelwerk zu versehen, dass der Kunde nicht zu viel und zu unspezifisch angesprochen wird. Das ist eigentlich die Kunst dabei.
Ja, ich habe ja selbst auch schon verschiedene Artikel geschrieben über die Möglichkeiten der KI für eine bessere Custom Experience oder eben für Personalisierung etc. Aber eben nicht nur Personalisierung. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sich die ganze Diskussion jeweils irgendwie bei der generativen KI erschöpft, eben Personalisierung, Content Creation etc. Und dass man wenig an die analytische KI denkt, die eigentlich eben gerade in einem Marketingumfeld für die Custom Experience extrem wichtig ist. Und eben dann natürlich auch die robotische, also Marketing Automation, ganz klar, kommt da auch noch dazu. Also RPA heißt ja, Robotic Process Automation. Also es sind eigentlich diese drei Dimensionen und irgendwie überschattet die generative KI zurzeit alles.
Und, ja gut, das ist das, was hip
ist. Ja, das ist hip im Moment. Ja? Aber auf der Seite, wenn man das richtig kombiniert, also diese drei Arten von KI richtig kombiniert, dann hat man sehr viel mehr davon im Marketing, also als Unternehmen, aber auch die Kunden profitieren davon. Eben weil man sie halt kennt oder weil man die Zielgruppen besser kennt, weil man die Trends erkennt, weil man halt weiß, was sie so beschäftigt und dann eben spezifisch darauf eingehen kann.
tut sich aber sehr, sehr viel. Also wenn ich mir so die Standard, die Standardanwendungen anschaue, beispielsweise auch hier aus der Schweiz heraus, BSI ist da ja immer so eine gute Anwendungsmöglichkeit. Die gehen heute standardmäßig hin und sagen, wir analysieren den Kundenstamm auf, im Hinblick auf zwei Dinge, Cross- und Upselling-Wahrscheinlichkeit und Abgangswahrscheinlichkeit. So, das ist natürlich ganz fantastisch. So, dann kombinieren wir das mit der generativen AI und dann siehst du plötzlich, wer ist denn der Kunde? Ja, der Kunde ist verheiratet, der lebt im Einfamilienhaus, der hat einen Hund, der hat einen VW-Bulli. Ja, und da kommst du natürlich zu einer integrierten Sichtweise, um diese drei Punkte zusammenzubringen, die du ja sehr richtig herbringst und sehr richtig auch darstellst. Ich habe bloß in den letzten 25 Jahren eins gelernt, lieber Daniel, du kannst nicht gegen den Trend an. Ja, also wenn irgendwas hip ist, dann reden die Leute erstmal darüber. So, und das ist so ein bisschen die Bullshit-Wave. Und du musst eben halt immer derjenige sein, der nachher systematisiert und sagt, so, und jetzt gucken wir mal an, was wir in dem Hype vergessen haben. Das ist aber, glaube ich, ein ganz natürliches menschliches Verhalten und ist auch okay so.
Ja gut, ich denke halt, du weißt ja wahrscheinlich, ich arbeite unter anderem mit Hase und Igel zusammen, ein Startup, das von einer internationalen Jury eben als das innovativste Unternehmen der Welt gekürt wurde. Und die beschäftigen sich natürlich ausschließlich mit analytischer KI. Und die auf Microservices basierten Lösungen erkennen halt schnell Trends im Markt, sich ändernde Bedürfnisse der Zielgruppen, ihr Verhalten, Kontexte, Erwartungen etc. Sie liefern damit sehr schnell halt eben relevante Musterhebel und Prognosen, die eben auf verlässlichen Daten basieren. Also nicht eben wie die generative KI, halluzinieren sie nicht, sondern sie arbeiten mit verlässlichen Daten und das alles explainable, also völlig transparent, kann man aufzeigen, kann man sehen, woher eben diese Entscheidungsempfehlungen oder Handlungsempfehlungen kommen etc. Also sozusagen Marktforschung auf Knopfdruck. Und eben das in der Kombination mit generativer KI, das wäre ein richtiger Gamechanger.
Aber ich glaube, da müssen wir auch Technologien miteinander kombinieren und schlussendlich sind wir da wieder beim Tech-Stack, ja. Also was ist ein Tech-Stack für Anfänger, was ist ein Tech-Stack für Fortgeschrittene? Ich glaube, das Thema Reifegradmodelle ist etwas, was hier in Zukunft unerlässlich wird. Und da kümmern wir uns ja schon seit ein paar Jahren drum.
Einverstanden. Jetzt vielleicht noch einmal zu den Daten, eben diese Customer Insights, die sind ja auch ganz wichtig und eben wir haben vorhin oder du hast es vorhin erwähnt, Realtime, da gibt es ja auch gute Lösungen, also Sentiment-Analysen, die halt beispielsweise Staffino kenne ich da, die halt Realtime eben diese Anfragen im Callcenter, im Contact-Center auswerten, also auslesen eigentlich und dann bewerten, kategorisieren, priorisieren und an die entsprechende Stelle weiterleiten. Also ich glaube, da müsste auch noch einiges geschehen und da könnte man eben mit der KI, könnte man tatsächlich sehr viel erreichen.
Ja, mit Sicherheit. Also die virtuelle Telefonzentrale funktioniert ja in Deutschland jetzt bei einer deutschen Bank schon 10-12 Jahre. Das ist aber natürlich dann auch die Frage, welche Mengengerüste hast du? Welche Mengengerüste hast du und welche Sprachen werden gesprochen? Ganz klar, das funktioniert in großen Märkten mit einer Sprache wesentlich besser als in kleinen Märkten mit 5 oder 6 Sprachen. Und da sind wir jetzt so langsam aber sicher dann soweit und sehen, dass da also etwas ist, was wir selber als neu bewerten, obwohl das eigentlich in einem größeren Mengenkontext jetzt schon sehr, sehr lange eigentlich da ist. Also ich glaube, liegt sehr viel... Ja,
Entschuldigung, wenn ich dir da widerspreche, Nils, aber ich rede nicht von einer virtuellen Telefonzentrale. Ich rede davon, dass man eben die Daten, die man eigentlich über einen Bot kriegt, also eben die ganze... Du hast ja die ganzen Texte dann, die kann man ja auswerten dann mit Sentimentanalysen und dann eben entsprechend bewerten, kategorisieren und an die richtige Stelle weiterleiten. Und dieses Unternehmen, das ich genannt habe, das macht das auch so, dass es halt dann eben beispielsweise in der, also ich kenne das von E.ON, wenn da die Gefahr besteht, dass ein Kunde abwandert, dann geht das an eine entsprechend höhere Stelle und die reagieren dann sehr schnell und versuchen halt den Kunden zu behalten.
Eben, ist aber genau das, was ich mit virtuelle Telefonzentrale gemeint habe, diese Verteilungslogik. Ja, also die Verteilungslogik haben wir ja früher den Kunden selbst machen lassen, indem wir dann aus Unternehmenssicht so eine IVR programmiert haben. Wählen Sie 1 für Deutsch, wählen Sie 2 für Englisch. So, jetzt sagen Sie Hallo und was kann ich für Sie tun? Wir erkennen dann A, die Sprache und B, das Anliegen. So, das ist aber, und das ist, darauf will ich hinaus, das macht eine deutsche Bank seit 10 Jahren. Ja, weil die einfach die Daten haben. So, und was wir jetzt machen können, ist, wir können auch das Zusammenspiel zwischen Experten eigentlich wunderbar hinbekommen. Experten sind immer schwierig in der Weiterleitung, deswegen, weil es kleine Mengengerüste gibt von den Daten her. Und was wir jetzt eigentlich sehen, ist, dass wir jetzt nicht mehr nur, und da ist wahrscheinlich die Telefonzentrale ein bisschen zu plakativ, dass wir dann wirklich auch im Detail ein Verständnis für den Kunden haben, ja. Bedeutet aber auf der anderen Seite, und das sehen wir momentan bei einem Industrieunternehmen sehr stark, dass dann Experten sich untereinander absprechen müssen. Gerade wenn mehrere Experten an einem Vorfall eigentlich da sind, komplexer Reparaturprozess, Gewährleistungsprozess etc. So, und jetzt ist einfach die Frage, wie regeln die Experten das Zusammenspiel miteinander? Ja, und da sind wir tatsächlich wieder witzigerweise beim Mensch. Also die Zuordnung geht schon, aber den Detailprozess drumherum, da sind die Mengengerüste zu klein, so dass die Menschen eigentlich sich selber absprechen müssen als Experten im Unternehmen. Wie handhaben wir den Fall denn jetzt, dass es zu einer schnellen Lösung kommt für den Kunden?
Ja, das ist natürlich tatsächlich oft so, ja, richtig. Jetzt, du veröffentlichst ja zusammen mit Harald Henn, den du auch schon genannt hast, von Marketing Resultant, den vielbeachteten CX-Trendradar oder CEX-Trendradar. Diese basiert auf Interviews mit internationalen Technologie-CX-Finanzexperten, Forschern an Hochschulen und Zukunftsinstituten, öffentlichen Studien, dem Austausch mit Businesspartnern und vor allem auch eigenen Projekterfahrungen gemäß eigenen Angaben. Aus der Vielzahl der Trends habt ihr die wichtigsten Technologien, Methoden und Instrumente nach ihrer aktuellen Relevanz für das Customer Experience Management priorisiert. Und unter den 20 wichtigsten Trends nennt ihr unter anderem den Feedback Loop. Damit komme ich zurück auf eben dieses Instant Customer Feedback, das ich auch schon eben angesprochen habe. Es geht also darum, dass Unternehmen eben systematisch aus Kundeninteraktionen, beispielsweise aus Beschwerden, lernen. Wie ist der Stand dazu bei Unternehmen im Dachraum aus deinen vielen Projekten heraus?
Also es kommt sehr auf die Branche an. Also Banken sind da eigentlich schon relativ weit. Versicherer auch, wenn wir uns die Industrie anschauen oder eben halt auch den Handel. Dann haben wir da noch ein großes Verbesserungspotenzial. Und das ist eigentlich das, was ich relativ irre finde. Da geht es eigentlich immer wieder darum, dass wir feststellen müssen, wann fragen wir nach Feedback und wann ist der Feedback-Prozess abgeschlossen. Der ist nämlich nicht abgeschlossen, wenn der Kunde uns Feedback gibt, sondern wenn wir dem Kunden erzählen, was machen wir mit dem Feedback, ja. Und das hat Gartner eigentlich im letzten Jahr sehr, sehr schön als die Nummer 1 Herausforderung für Serviceunternehmen bezeichnet, nämlich aus Voice of the Customer tatsächlich für den Kunden relevante Interaktionen herzustellen, ja, also den Feedback-Loop wieder zurückzuspielen und dem Kunden zu sagen, was machen wir daraus? Und das ist eigentlich der Punkt, sind wir wieder bei der Reziprozität, nicht? Geben und nehmen. Mhm. Und das müssen wir eben halt hinkriegen. Dazu gehört aber auch, dass wir solche Dinge wie NPS, Customer Satisfaction etc., dass wir sowas richtig messen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also wir brauchen eine methodisch gute Ausgangslage.
Ja, ich wollte gerade sagen, in eine ähnliche Richtung geht ja meines Erachtens auch der Trend zu Outside Insights, auch einer der 20 Trends, die ihr nennt beim CX Trendradar. Und ihr fragt, ob die CX-Aussicht der Kundschaft eben Outside In gemessen wird. Und dazu werden Methoden wie NPS, CSAT, Customer Satisfaction oder Customer Effort Score richtig durchgeführt. Werden qualitative Forschungsmethoden wie die sequentielle Ereignismethodik oder ein Laddering eingesetzt. Was sind eure bisherigen Erkenntnisse dazu?
Zum Teil ganz, ganz schlimm. Also vor allen Dingen in der Schweiz. Wenn man sich anschaut, dass eigentlich eine NPS-Messung heute mit Methoden der Marktforschung durchgeführt wird. Das heißt, es werden so 2000 Leute befragt. Ja, egal, ob die bei uns Kunde sind oder bei der Konkurrenz. Und dann wird gefragt, bei welchem Unternehmen bist du Kunde? Und dann würdest du uns weiterempfehlen auf einer Skala von 0 bis 10. Ja, und dann gibt's einen Wert. Und der Wert wird dann dem Unternehmen präsentiert, der Unternehmensleitung. Das ist Murks, das ist nicht der NPS. Ja, der NPS ist im Prinzip eine Individualmessung von einem Kunden, und zwar nur von einem Kunden, der ein Erlebnis gehabt hat. So, und dann entsprechend eigentlich auch rauszufinden, warum hat er uns diese Bewertung gegeben? So, und dieses Warum, das geht häufig eigentlich verloren, weil Unternehmen immer noch in Marktforschung denken. Marktforschung heißt, wir versuchen irgendwie statistisch repräsentative Sample zu befragen, ja, anonymisieren und bilden Durchschnittswerte. Totaler Murks. Das ist der Tod vom CX-Management, ja. Kundenmanagement funktioniert anders und auch Kundenforschung, die ist immer individuell. Das heißt, es interessiert mich ja überhaupt nicht, ob mein Durchschnittswert vom NPS 12 ist, sondern es interessiert mich, ob der Renkli mich gut bewertet hat. So, und wenn der mich auf einer Skala von 0 bis 10 irgendwie mit einer 4 bewertet hat, dann ist das nicht gut. Und dann möchte ich eigentlich beim Renkli wissen, was kann ich denn besser machen und was habe ich hier eigentlich versemmelt und wie kann ich mich verbessern? So, und ohne eine methodische Grundlage, und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil immer noch eine Menge selbsternannte Experten rumlaufen und sagen, wir machen zu viel Methodik und zu wenig Emotionen. Also Murks, absoluter Murks. Wir müssen methodisch überhaupt erstmal verstehen, was ist das die Gefühlswelt des Kunden und wie können wir die Gefühlswelt des Kunden verbessern. Und dafür müssen wir offene Fragen stellen und dafür müssen wir in der Lage sein, solche Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen. Ja, und der richtige Zeitpunkt ist nicht nach jeder Interaktion. Ich mache das immer an dem Bild von einem Pärchen deutlich. Ja, überleg dir mal, Daniel, du bist jetzt mit deinem Lieblingsmenschen oder mit deinem Traummenschen zusammen. Ihr habt einen wunderbaren Abend, fantastische Nacht, alles super. Morgens guckt die oder der dir in die Augen und sagt, und, Schatz, auf einer Skala von 0 bis 10, würdest du mich weiterempfehlen? Ja, also unempathischer geht es ja nicht. So, und das ist jetzt genau der Punkt. Also wir müssen sowas mit der gebotenen Empathie über den richtigen Kanal zum richtigen Zeitpunkt durchführen. Das ist das, worum es eigentlich geht hier.
Ja, du weißt ja, was ich vom NPS halte. Wir haben ja auch schon darüber diskutiert, beziehungsweise hatte dazu mal einen Vortrag am Customer Relations Forum in Zürich. Und eben einen großen Nachteil sehe ich natürlich auch darin noch, dass wir mit dem NPS einfach nicht erfassen, was die abgewanderten Kunden, also die Kunden, die wir bereits verloren haben, über das Unternehmen denken und weshalb sie abgewandert sind. Ja. Ebenso wenig über potenzielle Kunden natürlich. Wir wissen eigentlich nur, ob die bestehenden Kunden, die jetzt heute aktiven Kunden, ob die happy sind oder nicht.
Ja, mit den abgewanderten Kunden ist das so eine Sache. Haben wir zwei Doktorarbeiten in den letzten 5-6 Jahren gelesen. Zum einen mal aus dem Banking, und da hat man dann festgestellt, also das zu erfahren, warum abgewanderte Kunden abwandern, ist wahnsinnig schwierig, weil die wollen in der Regel nichts mehr mit einem zu tun haben. Das ist so der eine Punkt, und der zweite Punkt ist auch quasi unmöglich, die wiederzugewinnen. Bei einem Händler ist das unter Umständen anders, vor allen Dingen Online-Händler, ja, da kann das interessant sein. Der NPS ist eine fantastische Methodik, weil wir, wenn wir die Daten entsprechend in der richtigen Reihenfolge haben, so wie du es eben beschrieben hast, ja, dann können wir natürlich aus den NPS-Befragungen und vor allen Dingen aus der Close-the-Loop-Frage, ja, warum haben sie uns diesen Score gegeben? Daraus können wir Muster erkennen, so, und dann können wir die Muster hinterlegen in der CRM-Datenbank und sagen, auf wen treffen diese Muster denn zu? Und damit müssen wir Prevention machen. Und also ich bin immer ein ganz, ganz großer Fan, mich wenig um potenzielle und wenig um abgewanderte Kunden, sondern vor allen Dingen um bestehende Kunden zu kümmern und die zu Hause so exzellent zu bedienen, dass sie uns weiterempfehlen. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Aber das ist eine Glaubensfrage und da müssten wir eigentlich ein schönes Bier oder einen Rotwein haben, um darüber zu diskutieren.
Nein, ich meine, ich bin nicht grundsätzlich gegen den NPS. Ich bin wie du etwas kritisch, wenn es um den transaktionalen NPS geht, den TNPS. Und auf der anderen Seite bin ich halt auch der Meinung, es reicht nicht, wenn man ein Unternehmen dann auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet, sondern man muss die Möglichkeit haben, in Freitextfeldern wirklich zu sagen, was gepasst hat und was nicht gepasst hat. Genau. Und diese müssen auch entsprechend ausgewertet werden, weil sonst bringt es ja auch nicht. Und dann entsprechend reagiert werden, wie du gesagt hast.
Genau.
Ja, jetzt noch was ich gesehen habe bei den Trends, bei den 20 Trends zum CX Trendradar, was vielleicht auch noch hier gut passt, die Value Irritant Matrix. Kennen viele, vielleicht nicht alle, vielleicht kannst du kurz erklären, worum es geht, aber ihr fragt, hat das Unternehmen aus der eigenen Perspektive und der Perspektive der Kunden alle Dialoge danach beurteilt, ob sie einen Mehrwert bringen? Und ist damit klar, wo vereinfacht oder automatisiert werden sollte? Und weiß das Unternehmen, wie es durch Lernen unerwünschte Kundendialoge vermeiden kann? Wie ist der Stand dazu?
Hier schließt sich so ein bisschen der Loop unseres Podcasts. Wir haben ja eigentlich damit angefangen, mit der Fragestellung. Value Irritant Matrix ist ein Instrument, das ist nicht von mir, sondern von Bill Price. Und der war Chief Service Officer von Amazon. Und der hat was ganz Geniales gemacht. Also etwas, was ich wirklich für substanziell wichtig halt im CX-Management. Und zwar hat der die Perspektive des Kunden mit der Perspektive des Unternehmens zusammengebracht. So, das ist der Grund, warum CX ganz häufig eigentlich, wenn die sich nur um den Kunden kümmern, eigentlich immer wieder gefragt werden, was bringt uns das? Die Value Irritant Matrix ist eins der ganz wenigen Instrumente, die deutlich macht, wo sind Verbesserungsmöglichkeiten für die Kostenbasis und für die Umsatzbasis. Ja, also das heißt, das ist ein Instrument, da kannst du mit dem CEO drüber reden. So, und die Kernüberlegung eigentlich ist, dass man auf Basis von gut formulierten Kundenkontaktgründen, und da sind wir wieder, entsprechend diese Kontaktgründe zuordnen und sagen, was ist denn Kontaktgrund, weswegen ein Kunde anruft, den wir eigentlich gar nicht mehr wollen, weil weder der Kunde will uns anrufen, noch wir wollen diesen Kontakt. Das sind Beschwerden, die sich wiederholen, beispielsweise, ja. Weil, wenn sich Beschwerden wiederholen, ja, diese unerwünschten Kundendialoge, dann heißt das ja, dass man als Organisation den gleichen Fehler zweimal macht. So, dafür gibt's einen Fachbegriff. Doof. Ja, und wir wollen ja jetzt intelligentes Management. Und das ist das, was für mich eigentlich immer wichtig ist, die Intelligenz da reinzubringen. Wie ist der Stand hier? Also, macht kaum jemand. Diejenigen, die das machen, wundern sich, warum sie alle Geschäftsvorfälle im Bereich Ausschöpfen und Automatisieren haben, weil sie eben halt die Kundenkontaktgründe nicht nach Kunden, aus der Kundensicht formuliert haben. Und eine Menge Unternehmen sagen heute eigentlich, ja, wie soll ich das denn rausfinden? Also die scheitern am allerersten Schritt. Kundenkontaktgründe. Das ist Dreh- und Angelpunkt, wie man so etwas aufsetzen muss. So, der zweite Punkt dabei ist dann, die Matrix selber auszufüllen. Das ist ein Tag, ja? Es ist ein Tag. Wir haben eine Workshop-Methodik entwickelt vor 6, 7 Jahren mit Forward. Das ist ein Tagesworkshop mit den richtigen Leuten. Du musst die richtigen Leute dazu haben. Klar, aber schlussendlich die Umsetzung, die ist dann aufwendig, weil wir gehen Kontaktgrund für Kontaktgrund durch, schauen uns die Mengengerüste an, schauen uns die Einordnung an, schauen uns die Zeit an, die so ein Kundenkontaktgrund eigentlich in der Bearbeitung braucht. So, dann kann entschieden werden, was wird automatisiert, was wird vereinfacht, was braucht man gar nicht mehr und wo müssen wir unbedingt mit dem Kunden reden, weil wir hier Umsatzpotenziale verschenken.
Ja, ich finde es für die Priorisierung finde ich es essentiell, dass man sich das anschaut und eben, du hast es ja bereits gesagt, also eben Prozesse dann oder nicht Prozesse, Interaktionen sozusagen, die sowohl den Kunden irritieren, wie auch das Unternehmen irritieren, dass man die versucht zu eliminieren und andere halt dann versucht zu automatisieren, also da, wo der Customer Value hoch ist und auf der anderen Seite das Unternehmen darunter leidet im Sinne von viel Aufwand, dass man das nach Möglichkeit automatisiert oder dann je nachdem simplifiziert, wenn es einen hohen Business Value hat und die Kunden irritiert. Also da noch ein bisschen detaillierter auf die Matrix eingegangen, aber ich finde das ein tolles Instrument. Gut, Nils, ich glaube, damit ist fast alles gesagt. Wir könnten wahrscheinlich noch lange diskutieren, aber wir müssen langsam zum Schluss kommen. Also vielen Dank erst einmal für dieses sehr wertvolle, spannende Gespräch, Nils. Die Frage zum Schluss, worüber schreibst du das nächste Buch?
Also ich habe ja gerade erst im Februar ein Buch mit der Sophie Hundertmark zusammen veröffentlicht, Kundendialogmanagement im Springer-Gabler Verlag und bin noch so ein bisschen gebranntes Kind, was das angeht, also was den Publikationsprozess angeht. Das nächste Buch, was wir rausbringen, ist 120 Seiten dick und ist der CX Trendradar 2025. Dazu haben wir jetzt auch wieder schon 4 von 5 Partnern eigentlich akquiriert. Das ist ganz toll. Also sind 3 Unternehmen, die uns eigentlich von Anfang an begleiten dabei. Das ist eine ganz große Freude, über so langjährige Partnerschaften zu reden. Und es geht wieder darum, dass wir uns die, wahrscheinlich sind es wieder 20 Trends, ja, wir sind momentan am Überlegen, ob wir einen rausschmeißen oder einen dazunehmen, ja, also sind wahrscheinlich wieder 20 Trends. Und wie entwickeln die sich in 2025? Und ich glaube, da sind wir sehr stark vor dem Hintergrund wieder der KI, ja, KI auf den 3 Dimensionen und auf der anderen Seite vor allen Dingen der Kultur- und Compliance-Entwicklung. Und das ist relativ interessant. Also zum Schluss entscheidend ist bei exzellenten Unternehmen, wie sieht deren Governance aus? Darüber kannst du eigentlich auch ein eigenes Buch schreiben, über CX Governance. Aber es ist spannend, wie wenig Experten es in dem Umfeld gibt und wie eine gute Governance aufgesetzt und verabschiedet wird im Unternehmen. Also der Prozess ist interessant und da sind wir ja sehr stark im Bereich auch von Strategieentwicklung. Und das finde ich momentan spannend. Das ist sicherlich momentan mein Lieblingsthema. Und dazu werden wir in der nächsten Zukunft auch eine Menge hören.
Also nach dem CX Trend Radar 2025 ein Buch zu CX Governance.
Kann passieren.
Wunderbar. Schön. Ja, ich muss erst noch dein letztes Buch lesen. Bin gespannt. Ja, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und diskutieren Sie mit. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihren nächsten Posts. Ich freue mich aber auch immer über persönliche Kontaktanfragen auf LinkedIn. Bis bald.